Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Heute mit Eva Bahner im Studio und im Programm ein türkischer Unternehmer, der Deutschland digitalisieren möchte. Wir lassen uns erklären, wie die amerikanischen Tech-Konzerne Google und Microsoft in Brüssel versuchen, die Gesetzgebung zu beeinflussen, schauen aber zunächst auf die Börsen, die heute nicht mehr ganz so gelassen reagieren auf die Meldungen aus Nahost wie noch zu Beginn der Woche, nachdem der Iran Israel am vergangenen Wochenende erstmals direkt mit Drohnen und Raketen angegriffen hatte, wurde seit Tagen ja mit einem Gegenschlag gerechnet. Der erfolgte nun mutmaßlich heute, wobei dies noch nicht offiziell bestätigt wurde. Aber die Rufe aus der Politik nach Deeskalation, die werden lauter von allen Seiten. Frage an Claudia Werle im Frankfurter Börsensaal. Wie geht man denn an der Börse um mit dieser unübersichtlichen Gemengelage?
Die Sorgen sind wirklich groß, dass die Lage dort eskalieren könnte mit Folgen nicht nur für die dort lebenden Menschen, sondern auch für Unternehmen und für die Wirtschaft insgesamt. Chris-Oliver Schickentanz ist zu Gast von der Capitell AG. Herr Schickentanz, es ist ja schon komisch. Anfang der Woche haben die Aktienmärkte kaum auf die Situation im Nahen Osten reagiert. Der DAX war zeitweise sogar deutlich im Plus. Jetzt zu Wochenschluss ein ganz anderes Bild. Der DAX jetzt aktuell minus 0,6% bei 17.728 Punkten. Ein Minus von 0,6%. Der Nikkei-Index heute Morgen 2,7% im Minus. Wie passt das alles zusammen?
Ich glaube, Anfang der Woche herrschte tatsächlich die große Hoffnung, dass man jetzt eine Chance für eine Deeskalation bekommt. Die iranischen Raketenangriffe waren ja mehr oder minder ohne großen Schaden geblieben, weil die israelische Luftabwehr sehr effizient arbeitet. Und dann dachte man, jetzt hat der Iran sozusagen seine Revanche für die Tötung der zwei ranghohen Generäle bekommen. Und jetzt kann das Ganze wieder ein Stück weit deeskalieren. Diese Hoffnung ist natürlich mit dem heutigen Tag so ein Stück weit vom Tisch, wobei ich sagen muss. Alles deutet ja darauf hin, dass auch die israelische Reaktion sehr gezielt, sehr konzentriert ausgefallen ist und dass auch dort die Schäden niedrig geblieben sind. Von daher kann man vielleicht hoffen, dass wir die Deeskalation doch noch bekommen werden.
Die Ölpreise sind zum Teil deutlich gestiegen. Das Fass US-Öl WTI aktuell $81,28. Also gestiegene Ölpreise auch bei der Nordsee-Sorte Brent. Warum?
Wir haben ja schon seit mehreren Quartalen eine deutliche Förderkürzung der OPEC-Staaten gesehen. Dadurch ist eigentlich zu wenig Öl am Weltmarkt verfügbar. Und wenn jetzt noch Ängste vor einem Flächenbrand im Nahen Osten entstehen, dann kommt natürlich auch noch so eine, ja, ich sag's mal, kriegs- oder geopolitische Risikoprämie dazu. Und das ist sicherlich auch der Punkt, den ich mir längerfristig angucken werde. Denn wenn der Ölpreis noch mal deutlich in Richtung der $100 steigen sollte, dann hätten wir natürlich auch die Gefahr, dass das Ganze massiv auf die Wirtschaft umschlägt. Ein zweiter Aspekt, der noch dazu kommt, wir haben ja die Terrorangriffe im Roten Meer. Das führt dazu, dass die direkten Transportwege für Öl ein Stück weit verschlossen sind. Viele nehmen den großen Umweg, der ungefähr 14 Tage mehr Seeweg bedeutet. Und das führt natürlich auch dazu, dass die Transportkosten für Öl deutlich gestiegen sind.
Nicht nur die Transportkosten steigen, welche Folgen hätte das denn für die Weltwirtschaft?
Wir könnten eine zweite inflationäre Welle bekommen, denn die Energiepreise haben bislang ein Stück weit dämpfend gewirkt. Das Einzige, was mich hoffnungsfroh stimmt, ist, dass es bislang nur der Ölpreis ist, der deutlich nach oben schießt. Die Strom- und auch die Gaspreise sind dagegen relativ moderat gestiegen. Von daher werden wir nicht mehr die ganz große Inflationswelle sehen, wie zum Beispiel nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs.
Trotzdem, die Inflation zeigt sich hartnäckig. Könnten jetzt die Notenbanker in den USA und hier in der Eurozone sagen, mit einer Zinssenkung warten wir doch noch ein bisschen?
Ich glaube, in den USA wird genau das passieren. Da erwarte ich tatsächlich nur noch eine Zinssenkung in diesem Jahr, wahrscheinlich erst nach den US-Wahlen, sprich in der Dezember-Sitzung. Die EZB dagegen hat deutlich mehr Handlungsspielraum. Warum? Die Wirtschaft hierzulande läuft bei weitem nicht so robust wie in den USA, sodass eben die Inflationsrisiken aus der Konjunktur heraus in der Eurozone deutlich überschaubarer sind. Zudem sind die Teuerungsraten hierzulande viel schneller zurückgekommen. Von daher, die EZB wird trotz allem im Juni die Zinsen senken und dann wahrscheinlich dreimal in diesem Jahr den Zins nach unten schrauben.
Eine schnelle Lösung der schwierigen Situation im Nahen Osten wohl nicht in Sicht?
Das ist definitiv der Fall. Ich glaube, der Nahostkonflikt begleitet mich seit meinen Kinderbeinen. Das Einzige, worauf wir hoffen können, ist, dass es zumindest kurzfristig eine gewisse Deeskalation gibt.
sagt Chris-Oliver Schickentanz von der Capitell AG.
Welche Aktien lassen sich denn heute durch die unsichere Lage in Nahost am stärksten nach unten ziehen, Frau Werle?
Ja, das ist wenig verwunderlich. Es trifft Fluggesellschaften, es trifft die Touristikbranche insgesamt. Es ist ja schon angeklungen in den Nachrichten, die Lufthansa und ihre Töchter Swiss und Austrian Airlines haben alle Flüge nach Israel aufgrund der aktuellen Lage eingestellt. Während dieser Zeit wird auch der irakische Luftraum umflogen. Sicherheit der Passagiere und der Crew hat Priorität. Das ist jetzt nicht ungewöhnlich, wird in anderen kritischen Situationen ebenfalls gemacht. Das kann halt für den einen oder anderen längere Flugzeiten bedeuten. Aktien der Lufthansa sind heute Mittag leicht im Minus. Papiere von TUI geben im Computerhandel 1,5% nach.
Und Stichwort Inflation. Heute gab es ja auch Meldungen zu den Erzeugerpreisen vom Statistischen Bundesamt. Das sind die Preise für die Produkte, bevor sie weiterverarbeitet werden. Und die sinken zwar weiter, aber nicht mehr ganz so wie erwartet. Was bedeutet das?
Im März sind die Preise im Jahresvergleich um 2,9% zurückgegangen. Im Februar, da lag der Rückgang noch bei 4,1%. Wichtigster Grund für den Rückgang der Preise: Energie ist billiger geworden, Nahrungsmittel kosten weniger, wenn man mal von einzelnen Produkten wie etwa Kakao oder wie Butter absieht. Diese Erzeugerpreise sind einfach ein ganz wichtiges Signal für die Inflationsentwicklung, denn diese Kosten werden mit etwas Zeitverzögerung dann an die Kundschaft weitergegeben.
Und die Aktien des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius, die sind gestern schon abgestürzt und heute geht's weiter bergab.
Immerhin, der Kursrutsch ist nicht mehr ganz so stark, wie wir das gestern gesehen haben. Papiere von Sartorius 3,5% im Minus. Sartorius gehört ja zu den Unternehmen, die während der Corona-Pandemie wirklich gute Geschäfte gemacht haben. Produkte vom Unternehmen wurden unter anderem bei der Herstellung von Covid-Impfstoffen eingesetzt. Vergangenes Jahr war dann damit Schluss. Sartorius reagiert auch, will sparen, baut Stellen ab, versucht das über die natürliche Fluktuation zu erreichen, also beispielsweise, wenn Mitarbeiter in den Ruhestand gehen oder man verlängert zeitlich befristete Verträge nicht mehr.
Schauen wir noch auf Gold. Gold ist als sicherer Hafen heute sicher gefragt, oder?
Ja, die Feinunze kostet zu Mittag $2,374,48. Die Umlaufrendite gestiegen von 2,49 auf 2,51% und der Euro wird mit einem $1,0645 gehandelt.
Börseninformationen waren das von Claudia Werle. Vielen Dank. Der Bitcoin ist die älteste und größte Kryptowährung und der Bitcoin hat in diesem Jahr schon eine rasante Rallye hingelegt. Auch das Ereignis, das mutmaßlich an diesem Wochenende wieder ansteht, könnte den Kurs weiter nach oben treiben. Das sogenannte Bitcoin-Halving, die automatische Halbierung der Belohnung für diejenigen, die Bitcoin-Transaktionen bestätigen. Ein Automatismus, um Inflation zu verhindern. Wie dieses Bitcoin-Halving funktioniert und was es genau bedeutet, erklärt Michael.
Das sogenannte Halving ist fest im Bitcoin-Protokoll verankert. Es findet regelmäßig statt, nämlich immer dann, wenn sich die Bitcoin-Blockchain um weitere 210.000 Blocks verlängert. Dazu muss man wissen, dass die Sicherheit der Bitcoin-Blockchain darin besteht, dass Teilnehmer mit ihrer Rechenkapazität den jeweils neuen Block mit neuen Transaktionen an die Kette vorhandener Blocks anhängen. Für diese Arbeit bekommen sie eine Belohnung ausgezahlt in Bitcoin. Und diese Belohnung halbiert sich jeweils nach weiteren 210.000 Blocks, was am Samstag der Fall sein wird. Kryptoanalyst Timo Emden von Emden Research.
Aktuell heute sind es pro Tag, also einen Tag vor dem Halving, noch 900 Bitcoin, die dem Ökosystem hinzugefügt werden. Dann eben quasi über Nacht passiert das Ganze, dann folgerichtig nur noch 450. Bedeutet, dass sich Anleger eben vor diesem Hintergrund vor dieser Reduzierung der Angebotsgeschwindigkeit dann ja eine Art künstliche Angebotsverknappung versprechen, beziehungsweise hier eben ein Wertaufbewahrungsmittel mit deflationärem Charakter.
So ist denn auch die maximale Obergrenze der Anzahl an Bitcoin, die jemals existieren können, festgelegt. Sie liegt bei 21 Millionen.
Also diese Randbedingungen sind im Bitcoin-Protokoll oder Code eben festgelegt von Anfang an, seit 2008. Das ist auch unveränderbar und das ist tatsächlich auch inflationsbeschränkend, denn Bitcoin kann nicht endlos gedruckt werden, so wie das verschiedene Zentralbanken machen, die halt wild Geld drucken. Bitcoin ist deswegen auch inflationsbesichert, Halving ist ein Teil davon.
So Robbie Schwertner, Geschäftsführer von InnoMagic, einer Unternehmensberatung für Blockchain-Technologie. Aufgrund dieser Konstruktion rechnen einige Beobachter infolge des Halvings mit weiter steigendem Kurs des wichtigsten digitalen Coins. Doch ist Skepsis angebracht. Denn in den vergangenen Wochen und Monaten haben die Kurse wichtiger digitaler Coins wie der des Bitcoins bereits wieder Rekordniveau erreicht. Das dürfte also schon in Perspektive des Halvings geschehen sein. Ein anderer Grund für den Rückenwind in jüngster Vergangenheit ist die Tatsache, dass die US-Börsenaufsicht SEC Anfang des Jahres den Handel mit sogenannten Spot-ETFs für Bitcoin zugelassen hat. Über das Vehikel dieser börsengehandelten Fonds können Anleger auch an offiziellen Börsen in dahinterliegende Bitcoin investieren.
Bitcoin und Co. sind heute mehr als eine Prise seriöser. Sie sind salonfähig geworden, sind geadelt worden, eben auch letztendlich an der Wall Street durch die großen Vermögensverwalter, welche ja die entsprechenden Anlagevehikel aufgesetzt haben. Das bedeutet eben wiederum, dass Stand heute ja eben auch andere Marktteilnehmer wie etwa große Adressen, institutionelle Investoren Zugang zu Bitcoin und Co. haben,
sagt Timo Emden. Allerdings sind die Kurse von Kryptowährungen nach wie vor sehr schwankend, können in kurzen Zeiträumen stark steigen und stark fallen. Das liegt zum einen daran, dass deren Kurs ausschließlich der jeweiligen Nachfrage folgt. Zum anderen aber auch an immer wiederkehrenden Skandalen, wie etwa der Pleite der Kryptobörse FTX. In deren Folge wurde ihr ehemaliger Chef und Gründer Sam Bankman-Fried vor wenigen Wochen wegen Betrugs in den USA zu einer 25-jährigen Haftstrafe verurteilt.
Berichtet Mischa Erhardt. In Brüssel gibt es unzählige Lobbyverbände, die versuchen, die EU-Gesetzgebung zu beeinflussen. Und obwohl es mittlerweile ein Transparenzregister gibt, bemängelte der EU-Rechnungshof, in dieser Woche geschehe das oft immer noch unbemerkt, fernab also der öffentlichen Wahrnehmung. Besonders gut darin sind die amerikanischen Big-Tech-Unternehmen, Microsoft oder Google zum Beispiel, die ja derzeit von einer Vielzahl von EU-Gesetzen betroffen sind und die nötige Finanzkraft haben. Wie genau das passiert, das hat Jakob Meyer erfahren bei einem Spaziergang im Europaviertel mit lobbykritischen Organisationen.
Auf den ersten Blick ist es eine von vielen Besuchergruppen, die sich da auf dem Platz hinter dem EU-Parlament in Brüssel versammelt. Aber diesmal geht es nicht darum, wo und wie in Europa Politik gemacht wird, sondern wer sie wie beeinflusst. Das geschieht meist im Verborgenen.
Die am meisten Geld haben, haben die lauteste Stimme natürlich,
sagt Max Bank von Lobby Control. Lobby Control untersucht, wie IT-Konzerne versuchen, Gesetzentwürfe in ihrem Sinne zu verändern. Besonders die Big Five, die Google-Mutter Alphabet, Amazon, Apple, der Facebook-Konzern Meta und Microsoft. Alle zusammen gaben dafür nach Angaben der Lobbywächter zuletzt 33 Millionen Euro pro Jahr aus. Aus Sicht der Konzerne gut angelegtes Geld. Schließlich hat die EU gerade erst digitale Märkte und digitale Dienste reguliert und das Gesetz zur künstlichen Intelligenz auf den Weg gebracht. 5G-Minuten, dann hält die Gruppe für einem Bürogebäude in der Rue Montoyer, der Niederlassung von Microsoft, noch in Sichtweite des Parlaments. Auch zur EU-Kommission ist es nicht weit. Bram Franken von Corporate Europe Observatory. Microsoft hat sehr aggressive Lobbyarbeit betrieben, um die fortschrittlichsten Systeme aus dem KI-Gesetz herauszuhalten. Google hat es sogar geschafft, an einem einzigen Tag 3 Treffen mit verschiedenen EU-Kommissaren zu arrangieren. Das zeigt ihren Zugang zur höchsten Ebene der politischen Entscheidungsfindung. Laut Corporate Europe Observatory machen in Brüssel 650 Firmen und Organisationen Lobbyarbeit im Bereich Digitales. Und sie geben dafür immer mehr Geld aus. 113 Millionen Euro waren es zuletzt, eine Steigerung um gut 16% in den vergangenen 3 Jahren. Ein paar Schritte weiter zum Square de Meuse, ein großer baumbestandener Platz im Europaviertel, Brüssels Sammelbecken für Lobbyfirmen. Und hier findet sich das Center for Data Innovation, ein Think Tank. Solche Denkfabriken erscheinen unabhängig, weil sie Zahlen und Analysen präsentieren. Tatsächlich kommt es darauf an, wer sie fördert und dadurch mitbestimmt. Wir wissen von Leuten, die in Denkfabriken arbeiten, dass Technologiekonzerne sehr nachdrücklich versucht haben, Geld zu geben, aber auch, dass sie durch Unterstützung über deren Forschungsagenda mitentscheiden. Schräg gegenüber die gläserne Drehtür einer großen Consulting-Firma. Auch von denen spielen einige nach Ansicht der Lobbykritiker eine unselige Rolle.
Wirtschaftsberatungsfirmen wie RBB Economics sind aus unserer Sicht ein großes Problem, weil sie sehr intransparent arbeiten. Sie werden nicht als Lobbyakteure wahrgenommen hier in Brüssel und sie machen letztlich doch Lobbyarbeit.
Der Vorteil aus Sicht von Big Tech, wenn sie Wirtschaftsberatungsfirmen beauftragen, die müssen sich nicht ins Lobby-Transparenzregister eintragen lassen. Sie können also für Digitalkonzerne politische Eingaben machen, ohne dass das ersichtlich wird. Dabei ist auch das EU-Transparenzregister nach Ansicht von Lobby-Control-Aktivist Bank ausbaufähig.
Erstens haben wir nicht genug Ressourcen, um die Eintragung ausreichend zu kontrollieren. Und zweitens fehlt uns immer noch die gesetzliche Basis, die es ermöglichen würde, starke Sanktionen zu verhängen.
Trotzdem lässt sich das EU-Parlament nicht alles bieten. Das musste im Februar Amazon erfahren, weil Vertreterinnen und Vertreter des Konzerns Anhörungen zu Arbeitsbedingungen in ihren Lagerhallen schwänzten, entzog das Parlament 14 Amazon-Lobbyisten den Zugangsausweis.
Berichtet Jakob Meyer aus Brüssel. Im Firmenporträt schauen wir heute auf einen Unternehmer, der Deutschland gerne digitalisieren möchte, so wie er es bereits schon mal getan hat, in der Türkei, in seiner Heimat. Mitte der 1980er Jahre gründete Ismet Koyun sein Unternehmen Kobil im rheinland-pfälzischen Worms. Und nachdem er für Istanbul eine All-in-One-App für alle möglichen Anwendungen entwickelt hat, würde er das auch gleich gerne in Deutschland tun. Nur hier läuft alles zäh, meint Ismet Koyun. Anke Petermann hat ihn getroffen.
Ende der 1970er Jahre kam Ismet Koyun nach Worms, um Informatik zu studieren. Schon im Studentenwohnheim baute der damals 18-Jährige aus der Nähe von Ankara Computer zusammen, produzierte dann Einzelteile selbst. Mit 20 Mark in der neuen Heimat gestartet, gründete er 1936 mit Mitte 20 die Technologiefirma Kobil. Neben Chipkarten, Lesegeräten und TAN-Generatoren für Banken ließ er auch Sicherheitssoftware herstellen, stand mit 30 finanziell auf eigenen Füßen. Digitalisierung bleibt mit Anfang 60 sein Lebensziel. Der Schlüssel dafür, so glaubt Koyun, liegt in lokalen städtischen Anwendungen, MyCity-Apps genannt. Apps vom Typ eine für alle.
Dass man alle städtlichen Betriebe in eine Plattform bringt und zusätzlich die Hochschulen, die Kitas und dann noch kleinere und mittlere Betriebe noch darauf bringt.
Auf der Kobil MyCity-Plattform das lokale Wetter abrufen, einen Handwerker buchen, über veränderte Kita-Öffnungszeiten informiert werden und die Stromrechnung bezahlen. All das gehört dazu. In Deutschland noch Vision. In der Weltstadt Istanbul mit 16 Millionen Einwohnern seit 3 Jahren Realität. Den Erfolg misst Ismet Koyun in steigenden Nutzerzahlen. 5 Millionen sind es in der bevölkerungsreichsten Stadt der Türkei. Dass Kobil diesen Erfolg ohne das Engagement des beliebten Istanbuler Bürgermeisters Ekrem İmamoğlu für das Projekt nicht eingefahren hätte, gibt Koyun offen zu. Mit dem Sozialdemokraten und Erdogan-Kontrahenten İmamoğlu ist der Wormser Unternehmer befreundet. Istanbul zu digitalisieren habe seine Firma zunächst mal eine große Vorleistung gekostet.
Wir haben ja für das System fast 10 Jahre gearbeitet. Wir haben fast 60, 70 Millionen Dollar investiert bis jetzt. Alles mit Eigenmitteln realisiert und finanziert.
Auf die finanzielle Autonomie ist Ismet Koyun stolz. Zur Kobil-Gruppe mit insgesamt 600 Mitarbeitenden gehören außer der Wormser GmbH Softwarefirmen und sogar eine Saftproduktion in der Türkei. Um Innovationen zu finanzieren, bedient sich der Unternehmenschef in der Gruppe dort, wo gerade gut verdient wird. Die Gruppe macht einen Jahresumsatz von 85 bis 100 Millionen Euro. Die Kobil GmbH 25 bis 35 Millionen. Nach dem Istanbuler Erfolg zeigen auch andere türkische Städte Interesse an der Super-App. In Deutschland will Koyuns Heimatstadt Worms mithilfe von Kobil Digitalisierungspionier werden, und zwar schon Mitte Juli.
Wenn du jetzt für einen bestimmten Kundenanwendung ein bestimmtes Customizing aufsetzen willst.
Der Firmenzentrale in einem grünen, bahnhofsnahen Wormser Wohnviertel sieht man nur von außen die Herkunft aus den 1980er Jahren an. Innen alles modern, nüchtern. Am weißen Tisch im hellen, geräumigen Konferenzraum stecken 2 Kundenbetreuer die Köpfe mit einem Projektingenieur zusammen.
Die Frage stellen. Habt ihr eine Pipeline, die euch die Umgebung generiert?
Sie arbeitet Tag und Nacht, ja.
Sein Team arbeitet mit Hochdruck. Ismet Koyun ist zufrieden. In die Arbeit fließen Ergebnisse des ersten Workshops mit den künftigen Akteuren auf der Plattform ein. Vertreter von städtischen Behörden, Unternehmen und Kultureinrichtungen ließen sich unlängst von Projektleiter Jan Wunderlich mit den Möglichkeiten der City-App vertraut machen.
Dass ich eben Identitätsinformationen bekommen kann, wenn der Nutzer dem zustimmt. Aber auch dann Payment-Funktionen, sicherer Dokumententransport, Dokumentensignatur.
Üblicherweise aufwendige Papiervorgänge, sagt Projektleiter Wunderlich.
Der Nutzer kann eben sich dann mit einem einzigen Klick sagen, hey, der Verein darf meine Adressdaten haben, damit er mir eine Rechnung stellen kann. Ich bezahle die 30 Euro Mitgliedsbeitrag, Klick. Erledigt. Und das kann ich alles in meiner App machen. Ich muss dafür keinen weiteren Registrierungsprozess bei weiteren durchführen.
Alles in einer App. Für Anbieter und Nutzende von Dienstleistungen äußerst bequem. Doch in Deutschland stoßen ausgerechnet solche zentralen Lösungen auf große Vorbehalte in Sachen Datenschutz und Sicherheit. Ismet Kuyun will diese Bedenken entkräften. Sein Unternehmen sei der europäische Player in Sachen Datensicherheit. Wenn er das notwendige Vertrauen für die flächendeckende Digitalisierung via städtische Super-Apps nicht aufbauen könne, wer dann? Fragt Kuyun. Olaf Scholz solle den Digitalunternehmer ins Kanzleramt einladen, kommentierte die Süddeutsche Zeitung nach dessen Erfolg in Istanbul. Kuyun wartet noch darauf.
Ich nehme mal, irgendwann macht er das. Ganz ehrlich, das ist auch in seinem eigenen Interesse im Grunde genommen.
Der selbstbewusste Firmenchef bedauert, dass seine Wahlheimat nicht vorankommt.
Man redet hier in Deutschland sehr stark über die Digitalisierung. Und Kobel ist eine deutsche Firma und wir haben hier im Grunde entwickelt. Und wir haben das vorgemacht, wie sowas funktioniert.
Wenn die 80.000 Einwohnerstadt Worms digitalisiert ist und mit Hilfe der App unter anderem Leerstände managt, dann, so glaubt Kuyun, springen andere Kommunen auf. Er hofft auf einen Dominoeffekt bei den Städten, der seine beiden Visionen wahr werden lässt. Erstens, Deutschland innerhalb von einem Jahr zu digitalisieren. Zweitens, Made in Germany wieder als erstklassiges Gütesiegel zu etablieren. Ismet Kuyun muss lachen.
Das sagt jemand, der aus der Türkei kommt, ja.
Ismet Kuyun hat Anke Petermann getroffen. Ein Thema in den Wirtschaftskommentaren ist das Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs, bei dem es unter anderem um die Stärkung des Binnenmarkts ging.
Das Handelsblatt schreibt dazu: Der europäische Binnenmarkt wird im kommenden Jahr 40 Jahre alt. Höchste Zeit also, das Werk endlich zu vollenden, wie der EU-Sonderbeauftragte Enrico Letta in seinem neuen Bericht fordert. Denn es bestehen nach wie vor zu viele nationale Hürden, nicht nur in den Bereichen Energie, Telekommunikation und Finanzen. Man muss nur einen europäischen Dienstleister fragen, wie leicht es ist, im Nachbarland zu arbeiten, und wird erfahren, dass der Binnenmarkt in der Praxis oft nur auf dem Papier existiert. Schuld daran ist auch die Kommission, die nicht gegen die Abschottung der Mitgliedstaaten vorgeht. Letters Weckruf ist also dringend geboten. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung führt an, zum ersten Mal haben die EU-Staats- und Regierungschefs substanziell über eine Kapitalmarktunion diskutiert und sofort ist klar geworden, wie weit der Weg dahin ist und welche Einwände dagegen existieren. Irland, Estland und andere Staaten wollen sich ihr Steuerrecht nicht wegnehmen lassen und ob etwa Deutschland sein lang tradiertes Insolvenzrecht aufgeben will, darf bezweifelt werden. Auch der von Letta lancierte Vorschlag eines Optionsmodells lässt viele Fragen offen. Dieses liefert darauf hinaus, neben die 27 nationalen Rechtssysteme ein weiteres europaweit gültiges zu stellen und es den Unternehmen zu überlassen, welches sie wählen wollen. Im Übrigen stellt sich die Frage, mit welchen Abstimmungsregeln die Gesetzgebung zur Kapitalmarktunion vorangetrieben würde. Theoretisch sollte es klar und richtig sein, nationales Steuerrecht kann nur einstimmig geändert werden. Die EU-Kommission hat aber schon mehrfach versucht, das unter Berufung auf den Binnenmarkt zu unterlaufen. Die Süddeutsche Zeitung kommentiert die wirtschaftliche Lage Deutschlands und fordert mehr Mut zu Investitionen. Um in der Krise nicht weiter abzusacken, muss man versuchen, einen Weg aus ihr herauszufinden. Bloß zu reagieren und auf Kostensteigerungen mit dem Standardarsenal der Unternehmensführung zu antworten, mit Einsparungen und Entlassungen also, kann manchmal nötig sein. Zukunftsweisender allerdings wäre es, gerade in der Krise zu investieren, um gestärkt aus ihr hervorzugehen. Man sollte nicht schönreden, was schlecht ist, und die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft waren tatsächlich schon besser. Aber wer jetzt nicht investiert, wird verlieren in einer Welt, die von rasanten Entwicklungen, etwa bei der künstlichen Intelligenz, geprägt ist.
Geflüchtete auf dem Arbeitsmarkt und wie der Jobturbo in Bielefeld funktioniert, das gleich ein Thema in Deutschland heute hier nach den Nachrichten. Danke für Ihr Interesse an der Wirtschaft, sagt Eva Bahner.